Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Kopfknurren zwischen Grübeln und Hungern. Und heute ist die liebe Melanie Picknitter mein Podcast zu Gast, die man vielleicht auch unter dem Namen Honigperlen kennt. Melanie ist Mentaltrainerin, Spiegel-Bestseller-Autorin, Podcasterin und hat sich auf die Themen Selbstliebe, Lebensmut und die Arbeit mit dem inneren Kind spezialisiert. Sie bietet diverse Kurse an und regt über Workbooks zur Selbstreflexion, Selbstfindung und Persönlichkeitsentwicklung an. Ich freue mich wirklich sehr, weil Melanie eine menschliche Expertise mitbringt, die Herzen erreicht und in irgendeiner Form auch Seelenfrieden stiftet. Auf Instagram beispielsweise schafft sie es mit wenigen Worten, den Kern zu treffen und zum Umdenken zu bewegen. Sie ist, glaube ich, wirklich eine Bereicherung für meinen Podcast, eine Bereicherung für euch und mich. Und deshalb heiße ich dich, liebe Melanie, heute herzlichst und dankbar in meinem Podcast willkommen.
Ja, vielen lieben Dank für diese wunderschöne Vorstellung.
Gerne, gerne. Aber stell dich doch mal selbst unseren ZuhörerInnen einmal vor. Welche Reise liegt hinter dir und an welchem Punkt in deinem Leben stehst du heute?
Ja, wow, wo fange ich da an? Eine lange Geschichte. Ja, wahrscheinlich kennst du das auch und kennen das auch viele Leser, dass uns manchmal erst der Schmerz dorthin führt, wo wir vielleicht hingehören. Und bei mir war das auch so. Also in meinem Leben gab es nicht diesen einen Weg, den ich beharrlich und mit Selbstvertrauen gegangen bin, sondern es gab ganz, ganz viele Umwege. Und bei mir war es vor allem neben dem Mentaltraining, das ich schon sehr, sehr früh begonnen habe, bei mir war es vor allem eine Krankheit, die mich sozusagen nochmal auf eine ganz neue Ebene und zu mir selbst und zu einem neuen Leben geführt hat. Ich hatte, wie vielleicht der ein oder andere kennt, einen Migräneanfall. Das war im Jahr 2015. Und da ich das schon mal in der Kindheit hatte, dachte ich mir, naja, okay, ist zwar blöd, aber geht vorüber. Nach 4 bis 12 Stunden hat Dr. Google gesagt. Und bei mir war das eben nicht so. Ich bin an diesem Tag mit einem Migräneanfall aufgewacht. Migräneanfall bedeutet, man kann eigentlich nichts tun, als sich in einen dunklen Raum einschließen, weil die Schmerzen so bestialisch sind. Man kann sich nicht konzentrieren. Ich hatte auch Aura. Man sieht schlecht. Man kann schlecht sprechen. Und bei mir war es einfach so, dass dieser Migräneanfall nicht vorüberging, nicht nach einem und nicht nach 3 und auch nicht nach 300 Tagen. Und dadurch wurde mir, ich war damals 30, von einem auf den anderen Tag quasi mein ganzes Leben genommen. Ich konnte mein Leben nicht mehr leben, ich konnte nicht mehr arbeiten gehen, ich konnte die normalsten Dinge nicht mehr tun, wie Sport machen, Freunde treffen, kochen. Es war einfach eine Katastrophe. Und das Schlimmste daran war, dass es nichts gab, was mir half. Keine Therapie, kein Schmerzmittel bis hin zu Morphinen. Einfach nichts davon half mir irgendwie. Und das heißt, ich war tagtäglich ohne viel Hoffnung auf Besserung mit diesem Schmerz, der mein Leben zerstört hatte, auf dieser Erde. Und das hat mich natürlich sehr, sehr, sehr geprägt. Es hat mich dahingehend geprägt, heute habe ich diesen Schmerz nicht mehr, dass ich ganz viele kleine Dinge, wie einfach nur schmerzfrei am Morgen aufzuwachen, mit einer wahnsinnigen Freude wahrnehmen kann. Und es hat mich dahingehend geprägt, weil ich mir einen anderen Weg suchen musste. Also es half einfach nichts. Ich war bei über 112 Ärzten und ich war kurz vor dem Aufgeben, denn es hatten sich auch Depressionen dazu gesellt. Aber im letzten Moment kam mir sozusagen, ja, so ein Strohhalm, wo ich dachte, okay, was ich noch nicht probiert habe, ist mit der Kraft meiner Gedanken zu arbeiten. Und genau das habe ich dann ausprobiert. Und ich habe eigentlich gar nicht so richtig dran geglaubt, aber ich dachte, naja, was anderes fällt mir nicht mehr ein. Und so bin ich eigentlich zum Mentaltraining und zu der Selbstliebearbeit und der Arbeit mit dem inneren Kind gekommen. Ich kannte sie zwar schon vorher, aber ich war noch nie so in die Tiefe gekommen. Und ich habe wirklich über das Mentaltraining, über die Selbstliebe bewirken können, dass ich nach und nach besser mit diesem Schmerz gelebt habe. Das war der erste Schritt. Das war keine Wunderheilung. Aber im zweiten Schritt, hat dieser Schmerz irgendwann aufgehört. Und ich bin der absoluten Überzeugung, dass mein Mentaltraining und meine Verbindung zu mir selbst, meine gesunde Beziehung zu mir selbst, die ich dadurch gelernt habe aufzubauen, das Wesentlichste war, was ich tun konnte, um diesen Schmerz, von dem er mir übrigens gesagt hatte, dass ich ihn nie wieder loswerde, loszukommen.
Wahnsinn. Wenn man,
Entschuldigung.
gar kein Problem, wenn man deiner Geschichte und gleichzeitig deiner Stimme hört, da ist so ein Tiefgang drin, so was Fesselndes und gleichzeitig so Bestärkendes, welche Kraft in uns selber liegt, ne? Und das macht so Mut, dass als Beispiel gerade auch so eine Essstörung, der man vermeintlich manchmal ausgeliefert scheint, aber wenn man ja die Kräfte in sich selbst bündelt, den Glauben fasst, dass man wirklich so viel schaffen kann. Und ja, mit deinen Worten, deiner Geschichte bestärkst du auch mich noch einmal mehr, dass man, auch wenn von außen einem gesagt wird, dass man es nicht loslassen kann, dass man es nicht los wird, doch, dass man kann und dass man eben Kräfte in sich selbst mobilisieren kann. Und auch eine Überzeugung, die so viel auch stärker ist als ja alles, was einem vielleicht von außen herangetragen wird, ne?
Ja, absolut. Und ich denke auch, dass da durchaus eine Parallele gibt, weil auch bei einer Essstörung, das ist ja auch so eine gefühlte never-ending story. Da merkt man nicht heute, das habe ich und dann gehe ich zum Arzt und ich bin's los. Meistens ist das ja eine sehr, sehr lange Geschichte und das war es eben auch bei mir. Und ich denke, das ist die Schwierigkeit, also so kleine Baustellen mit Mentaltraining oder den ein oder anderen mentalen Tipp zu bearbeiten, das schaffen wir gleich mal. Aber so ein ganz großes Thema, wo wirklich großes Umdenken erforderlich ist, wo wir wirklich unsere ganze Kraft brauchen, wo es eine seelische oder eine mentale Entwicklung braucht, damit wir dieses Problem überhaupt überwinden können, das ist natürlich eine ganz, ganz andere und eine sehr, sehr große Geschichte, für die es A, ganz, ganz viel Mut braucht, aber auch ganz, ganz viel Durchhaltevermögen. Und Durchhaltevermögen ist natürlich auch eine mentale Sache. Und es braucht vor allem diesen Glauben an das Endziel. Ich glaube tatsächlich, dass dieser Glaube an den Moment, an dem ich wieder, das war so mein Ziel, schmerzfrei auf dem Strand in Spanien, auf meinen Lieblingsstrand entlanglaufe, barfuß. Ich sehe den Leuchtturm am Ende und ich bin einfach schmerzfrei und ich spüre den Wind und den Sand zwischen meinen Zehen. Das war so mein Ziel. Dort möchte ich hin. Und ich habe das nicht dreimal visualisiert, sondern ich habe es 500 Tage lang durchgehend visualisiert, bis ich es tatsächlich erlebt habe. Und das zeigt für mich, Mentaltraining wirkt, auch die Arbeit mit dir selbst und Selbstliebe wirkt. Aber na klar, je nachdem, wie schwer unsere oder wie stark unsere Wunde ist, braucht es halt ein gewisses Durchhaltevermögen auch.
Ja, total richtig. Und was ich mir jetzt auch gerade denke, du hast gerade so ein wunderschönes Ziel visualisiert, ne? Und wenn ich so an mich denke, ich hatte einfach auch eine Zeit lang, wo die Essstörung einfach so mein Mittelpunkt war, ja? Alles hat sich darum gedreht und es gab auch irgendwie nichts anderes, was mich auch motiviert hat oder irgendwie auch animiert hätte, es anders zu tun. Nur irgendwann habe ich einfach gemerkt, zum Glück kurz, ja, kurz vor knapp, und noch rechtzeitig in dem Moment, dass ich ja wirklich so ausgelaugt war. Aber ich glaube, ich habe das erst als Schmerz empfunden, als ich angefangen habe, einfach diese Krankheit auch in Frage zu stellen, weil bis dato habe ich ja einfach gelebt und mich damit zufrieden gegeben. Aber zufrieden war ich innerlich nie. Und ich habe das zwischenzeitlich einfach auch zwar gemerkt, aber ja, man war so in seiner ungesunden Routine gefangen. Und dann aber das als Schmerz zu empfinden, als Last zu empfinden, glaube ich, war ein erster wichtiger Schritt, weil man dann ja sich das ja etwas anderes, Besseres vorgestellt hat, was dann letzten Endes auch eine Mitmotivation war, ja, sich rauszukämpfen. Ne? Deshalb, man
Ja.
braucht auch so eine schöne Vorstellung oder ein Ziel, Aber um das Leben außerhalb der Essstörung als schön zu empfinden, muss man ja auch erst diesen Ist-Zustand als etwas Schlechtes auch,
Schmerzhaft,
ja, ne?
ja.
Als so, als
Genau, das sagt man auch im Mentaltraining. Eigentlich ist der erste Schritt zur Veränderung ist immer der Schmerz.
ja.
Denn wenn es keinen Schmerz gibt, dann gibt es ja keinen Grund, dass wir was verändern. Und deswegen ist dieser Schmerz, den wir oft so hassen, ganz, ganz wichtig, um rauszukommen.
Ganz genau. Und erstmal war das eine so eine Ermüdung und Erschöpfung einfach von diesem ganzen Sein, wie ich es bis dato gelebt habe. Und danach war der Schmerz noch ein anderer, nämlich etwas verändern zu wollen, aber auch zu müssen, weil ich wusste, ich habe nur noch diese eine Chance. Und ich habe halt auch viel, weißt du, weil du hattest so ein schönes Bild vor Augen und ich kannte dieses Bild noch nicht. Ich wusste halt einfach nicht mehr so, wie es geht, dieses freie, friedvolle Leben. Ich habe mir dann einfach gesagt, okay, ich glaube daran und früher oder später werde ich verstehen, wie es wieder sein wird und dass es lohnen wird, dafür zu kämpfen, weißt du? Genau.
Verstehe, ja.
Deshalb, ich habe dann einfach gemacht und ja, von Mal zu Mal wurde es leichter, wurde es klarer und dann auch irgendwie selbstverständlicher und man hat sich dann nur noch gesagt, gut, dass ich angefangen habe und ich will jetzt jeden Moment nutzen, weil es nur die richtige Entscheidung war, auch wenn sich in dem Moment halt nicht so angefühlt hat, weißt du?
Ja.
Genau.
Ja, was man auch nicht vergessen darf, ist, das hattest du wahrscheinlich auch, wenn ich immer so meine Geschichte erzähle, dann denken die Leute immer, ja, die kann das ja. Und da hatte sie dann dieses Ziel und hat Mentaltraining gemacht und dann wurde sie diese Krankheit, die ja scheinbar unheilbar war, laut Ärzten los, aber das kann ich nicht. Ich meine, das ist das, was man oft nach außen hört, aber ganz, ganz wichtig ist zu verstehen, dass ich natürlich genau wie jeder, der hier zuhört und du wahrscheinlich auch, ganz, ganz viele Tage hatte, wo ich dachte, ich schaffe es nicht, ganz, ganz viele Tage hatte, wo ich an all dem, was ich gerade dafür tue, um es zu schaffen, gezweifelt habe. Und dass das ganz, ganz normal und völlig okay ist und wir trotzdem den Weg weitergehen dürfen. Mir hat geholfen, so ein Gedanke, jeder Schritt, den ich getan habe und war er noch so klein und war es nur eine 5-Minuten-Meditation, die ich mir selbst zuliebe gemacht habe, wirkt, auch wenn ich das nicht sofort merke, jeder Schritt wirkt, auch wenn ich einen Rückfall habe, jeder Schritt, den ich bis dorthin getan habe, wirkt trotzdem. Es war für mich ganz, ganz wichtig.
Total wichtig und total auch richtig, wie du das sagst. Ich habe auch gemerkt, dass jede Arbeit, auch wenn es so anfangs widerwillig war, es hat irgendetwas in mir auch geöffnet oder auch ja, mir erst aufmerksam gemacht. Und so war ich mir vielem einfach viel bewusster. Und erst nachdem ich so, sag ich mal, die Tür geöffnet habe für den Raum und dann festgestellt habe, oh meine Güte, da muss aber einiges erstmal aufgeräumt werden. Aber ne, es sind Schritte. Man fängt an und wenn man anfängt, wird es auch, ja, lichtet sich, sage ich mal, dieser ganze Chaos. Aber man muss da halt durch und einfach ist es nicht und es braucht seine Zeit. Aber wie du auch genau sagst, jeder Schritt ist wertvoll und bringt einen weiter. Und ich habe oft auch so gesagt, es ist so wie Zwiebelschälen. Man stellt sich das gar nicht so, so zäh vor, aber das ist so. Aber je näher man sich diesem Kern nähert, seiner inneren Wahrheit, ja, desto befreiender und leichter wird es wieder. Und aber man muss diesen Weg gehen, ne?
Genau, ja.
Genau. Was ich mich gefragt habe, um jetzt auch nochmal auf dich zu kommen, Honigperlen, wie kam es zu dem Namen oder was steckt dahinter?
Ja, es war genau in meiner Zeit des Schmerzes. Das waren ja doch ein paar Jahre. Und da bin ich dann eines Morgens aufgestanden und in die Küche gegangen und habe mir so mein Honigbrot gemacht. Und irgendwie habe ich dabei gekleckst. Und dann hatte ich so am Tisch so kleine Honigkleckse. Und als ich die dann wegwischen wollte, habe ich gestoppt und den Schwamm sozusagen aufgehalten. Denn dann ist mir aufgefallen, das ist gar keine Batzerei, sondern das sind wunderschöne kleine Honigperlen. Und da kam mir dann einfach die Metapher, uns passieren im Leben so oft Malheure. Es passieren Dinge, die wir nicht haben wollen. Es passieren Probleme. Und meine Honigperlen, diese Batzerei, das war ein Malheur. Und wenn man ganz genau hinsieht in die Krisen oder zu den Krisen, die uns das Leben schenkt und die ganz genau betrachtet, dann verwandeln sie sich fast immer in Honigperlen, in Geschenke. Und es war eben auch bei mir so. Also das war schrecklich und ich dachte manchmal nicht, das zu überleben. Also ich war ja dann auch in einer schweren Depression, weil nichts und niemand helfen konnte und ich immer diesen Schmerz hatte. Und ich möchte das nicht zurückhaben, aber ich möchte es auch nicht vermissen. Denn diese größte Krise meines Lebens hat eben dazu geführt, dass ich eine ganz, ganz andere, ganz, ganz liebevoll gesunde Beziehung zu mir selbst aufgebaut hat. Es hat dazu geführt, dass ich mir ein Jahr berufliche Auszeit nehmen musste, weil ich nicht mehr arbeiten konnte. Und dazu, dass ich wieder mit dem Schreiben begonnen habe, mit dem, was mich eigentlich wirklich glücklich macht, nämlich alles rund um das Thema Selbstliebe, Mentaltraining, anderen Menschen zu helfen und das in Worte zu fassen. Und es hat im Endeffekt dazu geführt, dass ich irgendwann im Jahr 2016 meinen größten Schmerz, meinen Blog Honigperlen gegründet habe und daraus mein heutiger Beruf, meine Berufung entstanden ist. Mein Podcast, meine Bücher, meine Social Media Accounts, ein Unternehmen, wo mittlerweile mehrere Menschen mitarbeiten und dazu, dass ich tagtäglich das tun kann, was ich wirklich liebe. Und das meine ich mit Honigperlen. Die größte Krise in meinem Leben hat sich als Honigperle entpuppt. Und es ist ganz, ganz oft so, dass wir nicht sofort, aber meistens im Nachhinein erkennen können, dass der größte Mist, den wir im Leben mitgemacht haben, die größte Krise, sich in ein Geschenk verwandelt.
Wie schön. Es ist so, ja, auch wieder so wohltuend und motivierend, wie du das auch beschreibst und so, ja, so schön dieses Bild. Gerade wenn es, ich sage mal, wenn es richtig scheiße ist, hat das das größte Potenzial, etwas ganz Großes und Wunderbares zu werden. Nur man muss da durch und man darf nicht aufgeben, wie du selber sagst, man muss es aushalten, durchhalten und ja, früher oder später wird man sehen, warum und dass es sich gelohnt hat zu kämpfen. Ne?
Genau.
Wie war das bei dir, wenn du das mal jetzt so vergleichst? Bevor es die ganz starke Migräne, sag mal, dieser Anfall kam, wie warst du vorher und wie warst du nach dieser langen Zeit? Du hast gesagt, du warst dir deiner viel bewusster, viel mehr mit dir selbst verbunden. Und war das vielleicht auch so ein Hilferuf deines Körpers fast schon, dass er gesagt hat, hey, hier bin ich. Davor hast du vielleicht auch viel gearbeitet, eher losgelöst von deinem Körper agiert. Oder wie würdest du das sagen? Was war vorher und was ist heute anders?
Ja, das war definitiv so. Also ich hatte einen ganz extremen Perfektionismus, auch dahingehend, dass ich unbedingt sehr schlank sein wollte. Also ich habe wirklich 7-mal die Woche Sport gemacht. Dann habe ich nebenbei bei 60 Stunden die Arbeit, habe ich Abendschulungen besucht, mir selbst eine Sprache beigebracht. Ich weiß noch, wie ich oft um 5 Uhr morgens aufgestanden bin, obwohl ich erst Mitternacht schlafen gegangen bin, um die ganze Wohnung blitzeblank zu putzen. Also es war auf jeden Fall too much. Tatsächlich muss man sagen, wäre es so schlimm nicht nötig gewesen, weil ich schon früher erkannt hätte. Also man muss auch sagen, manchmal geht das Leben halt Wege, die wir nicht immer verstehen können oder die nicht immer dem angemessen sind. Natürlich möchte uns unser Körper ab und an was sagen. Ich bin aber immer ein Verfechter davon, alles darauf zu schieben, weil ich zum Beispiel einfach auch noch immer einige körperlichen Themen habe, die immer wieder kommen. Und es ist einfach so psychologisch erklärbar, dass sobald ich kleinere körperliche Symptome habe, gibt es Vernetzungen in meinem Gehirn an alten Schmerzen, die dadurch getriggert werden. Und da tue ich dann gar nichts bewusst dafür oder dagegen oder mache gar nichts Schlechtes. Und es ist auch wichtig, das zu verstehen, um es einfach zu akzeptieren und nicht immer zu sagen, oh, ich habe Kopfschmerzen, ich habe irgendwas falsch gemacht in meinem Leben. Also, weißt du, was ich meine? Das ist für mich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man nicht alles, was man körperlich hat, darauf bezieht, dass irgendwas in seinem Leben schieflauft. Bei mir war es damals definitiv so, aber ich hätte nicht so eine starke, so eine große Erinnerung gebraucht, da ich ja mich davor schon mit Bewusstseinstraining beschäftigt hatte. Aber was ganz, ganz wesentlich war, ist, dass ich auch heute noch, es hat mich dahingehend verändert, dass ich heute weiß, dass ich mich damals nicht selbst geliebt habe. Ich mochte mich selbst und ich war selbstbewusst, aber das vor allem aufgrund dessen, weil ich ja immer etwas geleistet hatte. Ich war ja erfolgreich, ich war ja schlank, ich war ja gut und dadurch konnte ich mich mögen. Und in der Zeit, als in der ich krank wurde, war ich das all das nicht. Und da habe ich erst gemerkt, dass ich mich eigentlich gar nicht richtig selbst gemocht hatte, sondern eben nur das, was ich geschafft und geleistet hatte. Und das ist heute anders. Heute liebe ich mich einfach so selbst, wie eine Mutter ihr Baby liebt. Ja, ein Baby muss nichts tun. Das macht in seine Windeln, das schläft, das nuckelt. Das kann nichts leisten. Das kann nicht hilfreich sein. Das kann nicht unbedingt brav sein. Und trotzdem wird es bedingungslos geliebt. Und diese Liebe, die musste ich mir erst beibringen. Und es hat vielleicht, um zu verstehen, wie schön das ist, ein kleiner Vergleich, wenn du in deinem Bett aufwachst, vielleicht hast du das schon mal erlebt und ein kleines Kind ist in deinem Bett. Und dieses Kind öffnet seine Augen und du schaust es an und dann ist dein ganzes Herz meistens so erfüllt von Freude, dass dieser kleine Mensch bei dir ist. Vielleicht hast du es als Mama oder als Tante, wie auch immer, schon mal erlebt. Und genau das ist auch, ganz ähnlich ist auch das Gefühl Selbstliebe. Wenn man Selbstliebe wirklich gelernt hat, dann bedeutet es aufzuwachen, seine Augen zu öffnen und von Herzen glücklich darüber zu sein, dass man diesen Tag und diesen Morgen und diesen Moment und sein ganzes Leben mit der Person, mit sich selbst verbringen kann, mit der man gerade aufgewacht ist. Und das ist einfach ein wunderschönes Gefühl. Und wie man auch merkt, vielleicht, wenn ich das erzähle, das beherbergt, dass ich tagtäglich einfach viel, viel glücklicher bin, dass ich tagtäglich viel mehr Glücksgefühle ausschütte als früher. Und zwar nicht meiner Erfolge wegen, sondern einfach, weil ich glücklich darüber bin, dass ich jeden Tag mit mir selbst verbringen darf.
Wie schön, wie schön. Ah, also ich versuche das auch gerade so, wenn man das auch wieder so mit einem Bild visualisieren möchte, das innere Kind, ja, wir haben, das ist jetzt schon ein, zweimal aufgefallen, vielleicht kann man eben damit auch beginnen, dass man sich so vorstellt, ja, das innere Kind in mir, diese bedingungslose Liebe und Freude, mit der wir auch auf die Welt gekommen sind und die wir eigentlich immer noch sind, nur so, ja, in die Ecke drängen und uns vermeintlich an Leistungen erst bemessen. Aber das muss nicht sein, weil wir immer noch der oder diejenige sind, wie wir einst zur Welt gekommen sind, nämlich bedingungslose Liebe und Freude, ja. Und das vielleicht in sich dann auch wieder zu sehen und ja, sich selbst so in den Arm zu nehmen, wenn man das so mit in Bildern beschreiben würde. Deshalb dieses innere Kind, was verstehst du darunter? Ist es vielleicht auch das, was ich gerade beschrieben habe, so ein bisschen diese Urwahrheit, dieses Urvertrauen, dieses Ursein?
Oh, das innere Kind ist sehr viel. Das innere Kind ist aus der Psychologie betrachtet, sind das alle Erinnerungen, alle Prägungen, alles, was du an Werten und Überzeugungen und Erfahrungen aus deiner Kindheit mitgenommen hast. Und das innere Kind, das sind meistens, in den meisten Fällen, Dinge, die wir gar nicht mehr wissen. Wir erinnern uns zwar an unsere Kindheit, aber jeder von uns leidet unter ganz normale Kindheitsamnesie. Und zwar bedeutet das, dass wir uns im Normalfall an 95%, was vor unserem sechsten Lebensjahr passiert ist, nicht erinnern können. Das ist ganz normal, weil unser Gehirn mit dem siebten Lebensjahr ein Update bekommt. Das Thema ist aber das, dass obwohl wir uns nicht mehr erinnern können, in diesen ersten 7 Lebensjahren 80, 90% unserer inneren Überzeugungen und Wahrheiten, nach denen wir noch heute leben, entstanden sind. Und wir leben noch immer danach. Das sind Wahrheiten, die sind so stark, wie wenn ich sage, ich weiß, dass morgen die Sonne wieder aufgeht. Ich weiß, dass morgen nach Tag wird, nach Nacht wird wieder Tag. Und das können dann zum Beispiel so Prägungen sein, und es sind Hunderttausende, wie ich bin nicht gut genug, so wie ich bin. Das heißt, ich muss besser, schlanker, klüger, erfolgreicher oder was auch immer werden. Oder auch generelle Überzeugungen, wie zum Beispiel, die Liebe ist schlecht und tut immer weh. Und das heißt, Das innere Kind ist eigentlich der Schlüssel dazu, warum wir heute so sind, wie wir sind, warum wir diesen Schmerz erleben müssen, warum wir da überhaupt hineingerutscht sind. Mit hoher Wahrscheinlichkeit, zu 90% sind das deine ersten 6 Lebensjahre und was du da mitbekommen hast. Und dass wir uns dabei dann mit der Arbeit mit dem inneren Kind uns selbst als kleines Kind vorstellen, das ist ein ganz, ganz wunderbarer Schritt, weil das für die meisten Menschen einfacher ist. Das innere Kind ist ja einfach so ein Anteil in uns, der weiterlebt in diesen überzeugenden Erfahrungen und Wahrheiten. Und es ist einfach einfacher, nicht zu sagen, ich rede jetzt mit einem Anteil in mir, wenn man mit dem inneren Kind arbeitet, sondern sich wirklich vorzustellen, das kleine Ich mit 4, 5, 6 Jahren. Und genauso wie du gesagt hast, dann auf dieses Kind zuzugehen und ihm zu sagen, ja, ich weiß, du dachtest damals sehr oft, du bist nicht gut genug, weil Mama und Papa nicht viel zu Hause waren oder weil sich die Eltern getrennt haben und du dachtest, der Papa hat dich nicht mehr lieb oder auch weil du viel mehr kritisiert als gelobt wurdest oder viel zu oft alleine gelassen wurdest. Aber weißt du was? Heute bin ich erwachsen und ich weiß in meinem Ratio, dass du durch und durch ein liebenswertes Kind warst. Du warst genau richtig so, wie du warst. Das Einzige, was falsch war, war die Umstände. Und für die Umstände waren die Erwachsenen zuständig. Und wahrscheinlich haben deine Eltern oder andere Bezugspersonen es nicht mit böser Absicht gemacht, sondern wahrscheinlich haben sie einfach nur selbst ein verletztes inneres Kind und dachten, das wäre gut so. Sie dachten, sie gaben ihr Bestes. Aber es lag niemals an dir, weil du bist richtig und liebenswert, so wie du bist. Und dann kann man sein inneres Kind in den Arm nehmen. Und so eine Vorstellung kann ganz schön heilsam sein. Und vor allem geht sie dadurch, dass wir sie fühlen. Ich denke mal, die meisten haben das jetzt gefühlt, geht sie ganz, ganz tief rein, bis ins Unterbewusstsein. Und genau dort müssen wir diese falschen Wahrheiten, die uns heute noch Schmerz bereiten, wieder glaube ich, bin ich gut genug, nämlich auch heilen.
Schön. Ja, du hast auch mich gerade sehr mitgenommen. Ich musste mich dann immer wieder ja, zurückholen, dass ich nicht gänzlich da in meine Augen schließe und wegdrifte, sondern hier auch konzentriert dabei bleibe. Deine Stimme tut auch unfassbar gut. Also da ist so eine Wärme drin. Deshalb muss ich mich jetzt immer wieder auch zurückholen. Wie würdest du sagen, wie kann man lernen, besser auf sein inneres Kind zu hören und es besser wahrzunehmen und darauf einzugehen?
Ja, da gibt es natürlich verschiedene Wege. Ich denke mal, prinzipiell ist es gut, mit dem inneren Kontakt aufzunehmen, zum Beispiel in Form von Visualisierungen oder Meditationen oder einfach auch nur, indem man ihm einen Brief schreibt. Und es ist natürlich aber auch wesentlich, dass man langsam mehr und mehr, umso mehr innere Kindarbeit man macht, auch Antworten bekommt. Das heißt, dass man auch ein bisschen mit Tools arbeitet, um zu schauen, welchen Glaubenssatz oder welche schweren Überzeugungen gibt es da damals noch, die ich heute noch lebe? Ja, ich denke mal, so im allerersten Schritt ist es vielleicht mal ganz gut, wenn man einfach dieses Kind, das man damals war, mal visualisiert. Und dazu kann man zum Beispiel mal ein Foto ausgraben, wie man so 5, 6, 7 oder 8 Jahre alt war. Und dann dieses Foto mal einprägen und dann die Augen schließen und dann vor dem inneren Auge dieses Kind, das du damals warst, zum Leben zu erwecken. Und ja, vielleicht auch einfach mal zu schauen, was passiert, ob man dieses Kind umarmen möchte, ob es umarmt werden möchte, ob ein Gespräch entsteht oder ob man es einfach nur beobachtet. Ich denke, das ist so eine ganz gute Übung, die man im ersten Schritt machen kann.
Schön. Ja. Was braucht unser inneres Kind deiner Meinung nach, wenn man beispielsweise mitten in einer Essstörung steckt oder schon weiter gerade dabei ist, wirklich seinen Weg zurück ins Leben zu finden?
Ja, das ist natürlich sehr, sehr individuell. Also das würde ich natürlich mit dem eigenen Psychotherapeuten besprechen, da jeder Mensch ein bisschen was anderes braucht. Wie ich schon erwähnt habe, der eine hat vielleicht als Kind gelernt durch seine Erfahrungen, ich bin nicht gut genug und hat daraus geschlossen, ich muss schöner, schlanker, was auch immer sein. Oder und der andere hat vielleicht gelernt, Ich bin nicht wichtig genug. Meine Eltern haben ganz wenig Zeit für mich. Aber, Verzeihung, aber wenn ich krank bin, wenn ich hilfsbedürftig erscheine, dann sind sie da. Und hat vielleicht dadurch seine Essstörung entwickelt. Hier gibt es natürlich ganz, ganz viele Wege. Deswegen ist das, was dein inneres Kind braucht, sehr, sehr individuell. Was es aber immer braucht, worum es aber immer geht, bei jedem Schmerz, was jeder Schmerz und jede Ursache gleich haben, ist die Liebe. Immer darum, dass die Liebe gefehlt hat. Auch wenn es nicht wirklich so war. Auch wenn wir das als Kind nur so interpretiert haben, weil Mama keine Zeit hat, liebt sie mich nicht. Ist vielleicht gar nicht die Wahrheit, aber für dein inneres Kind ist es die Wahrheit. Und das können wir ihm immer geben. Also das ist immer das Richtige, diesem inneren Kind Liebe zu geben, ihm zu sagen, egal was du damals falsch gemacht hast, egal was Mama, Papa oder sonst wer gesagt haben, du bist liebenswert. Auch mit sich selbst mit Affirmationen zu arbeiten, die genauso lauten, nämlich, ich bin liebenswert, ich bin Liebe, sonst wäre ich gar nicht hier auf dieser Welt. Ich bin aus Liebe entstanden, ich bin Liebe. Und auch wenn mein Ratio und vielleicht sogar mein Gefühl mir heute sagt, ich bin wertlos, weiß ich tief in meinem Innersten, ich bin liebenswert.
Das ist manchmal so, also natürlich auch manchmal einfacher gesagt, aber es kann so einfach sein. Und wenn man sich einfach nur diesen Satz wortwörtlich zu Herzen nimmt, das hat eine Wirkung, das hat einen Effekt. Und manchmal muss man sich das vielleicht mehrmals wiederholen. Aber je bewusster und klarer und einfühlsamer man das sagt, desto, glaube ich, kommt es früher oder später auch im Herzen an. Ich habe auch immer gesagt, aus dem Kopf ins Herz, ja, man sagt es sich, man kommt ins Handeln, man fängt ja auch oft mit einem Umdenken an, dann folgt das Umsetzen, aber so nähert man sich, dass man das auch wieder, ja, im Herzen spürt und zur Herzensangelegenheit macht, was man sich einst rational, ja, zusammen gedacht hat, sozusagen, ne?
Ja. Also wenn es für jemanden ein Problem ist, dass er zu sich gar nicht sagen kann, weil er das absolut ablehnt, ich bin liebenswert, weil er einfach denkt, dass es nicht wahr ist, dann ist natürlich schwierig, weil wir brauchen natürlich früher oder später unseren Glauben. Und dann kann es sein, dass dieser Satz zu stark ist. Ich bin liebenswert, ich verdiene Liebe. Es kann sein, wenn sich das ganz, ganz falsch anfühlt und du nicht einmal daran glaubst, dass du diesen Glauben mal erreichen wirst. Also wenn es einfach zu stark positiv ist für dich, wo du gerade stehst, dann kann es hilfreich sein, sich so einen Satz zu reframen. Und der kann dann wie folgt lauten. Ich habe gelernt, mich nicht liebenswert zu fühlen. Das ist ja die Wahrheit. Eigentlich hast du es nur gelernt, dich so zu fühlen. Ich habe gelernt, mich nicht liebenswert zu fühlen. Wenn ich gelernt habe, mich nicht liebenswert zu fühlen, dann kann ich auch lernen, mich liebenswert zu fühlen. Also runterbrechen auf das Gefühl. Ich habe gelernt, mich nicht gut genug zu fühlen. Wenn ich gelernt habe, mich nicht gut genug zu fühlen, dann kann ich auch lernen, mich gut genug zu fühlen. Und so schafft man diese totale Ablehnung des vielleicht zu positiven Satzes anzunehmen, weil man seinen Ratio mitnimmt, der einem vielleicht da im Weg steht. Der zum Beispiel sagt, ah, gestern warst du noch nicht schlank genug und heute sollst du dich als schlank genug bezeichnen. Du kannst auch sagen, ich habe gelernt, dass ich nur wenn ich schlank bin, gut genug bin. Wenn ich gelernt habe, dass ich nur wenn ich schlank bin, gut genug bin, kann ich auch lernen, mich dann gut zu fühlen, wenn ich es nicht bin. Zum
Schön.
Beispiel.
Ja, total, total wertvoll. Was wäre auch eben meine nächste Frage? Du hast das schon in so vielen Momenten eigentlich schon beantwortet, die Selbstliebe zu lernen, ja. Es ist keine Lüge, es ist kein Einreden, sondern es ist eigentlich die Wahrheit, die man nur wieder glauben muss, ja, dass man liebenswert ist. Und das braucht dann Zeit, aber wie du auch sagst, den Glauben und ja, so eine gewisse auch Zuversicht. Ein Glauben in die eigenen Worte, weil, wie du auch selber sagst, man hat vielleicht eine bestimmte Erfahrung gemacht, aber man weiß es heute besser und belehrt sich quasi, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Sehr schön.
Ja, muss auch nicht sofort diese große Selbstliebe sein.
Ja.
Ich denke, je nachdem, wo man steht, wenn man noch in der Selbstablehnung ist, dann ist auch dieser Schritt hin zum Ich bin okay schon ganz gut. Einfach der Satz, ich bin dafür, dass es mich gibt. Das kann auch schon sehr, sehr heilsam sein. Also es muss nicht die große Selbstliebe gleich sein. Selbstannahme ist auch schon ein sehr, sehr gutes Ziel, wenn man das erreicht.
Sehr schön. Ja, diese Schritte wieder, ne, die wir auch zu Anfang genannt haben, Schritt für Schritt sich dem Ganzen nähern. Vielleicht abschließend, liebe Melanie, was würdest du unseren Zuhörerinnen für einen Herzenstipp mit auf die weitere Reise geben?
Da gibt es natürlich viele. Ich würde Ihnen den Satz mitgeben, es ist ein Geschenk, dass es dich gibt. Und ja, genau das, worüber wir gerade gesprochen haben. Aber warum das so ist, das vergessen wir oft. Und du kannst auf die Beweissuche gehen, dass dieser Satz wahr ist, dass du ein Geschenk bist, indem du ganz bewusst deinen Fokus morgen und in den nächsten Tagen auf Beweise dafür legst, dass du ein Geschenk bist. Zum Beispiel die Freundin, die dich anruft, weil sie mit dir reden möchte. Du bist ein Geschenk für sie. Oder der Partner, der sich freut, wenn er nach Hause kommt und dich sieht. Du bist ein Geschenk für ihn. Oder dein Kind, das sich nur von dir trösten lässt. Du bist ein Geschenk für es. Oder dein Boss, der dich lobt oder mal ein gutes Wort sagt oder ein Kollege. Jedes positive Wort, jedes positive Zeichen eines anderen Menschen zeigt, dass du ein Geschenk bist. Versuch mal ganz bewusst, deinen Fokus darauf zu richten, um es dir selbst zu beweisen.
Schön. Ja, und manchmal ist es einfach viel, viel mehr passiert eigentlich schon im Außen, nur wir sehen es nicht mehr. Und einfach da so ein bisschen seine Wahrnehmung zu schulen, ne?
Genau.
Sehr schön. Liebe Melanie, wirklich eine Wohltat, mit dir zu sprechen. Und ich habe auch in den Shownotes auch noch dein Instagram-Profil, deine Website, aber auch deine Bücher mal platziert, wenn ihr da draußen mehr von Melanie, von den Honigperlen wissen wollt und erfahren wollt, dann schaut da unbedingt mal vorbei, liest rein. Und ja, ich danke dir für diese Bereicherung, die du bist. Und ich danke dir für die Kraft, die du aufgebracht hast, den Mut, durch den Schmerz zu gehen und heute anderen dabei hilfst, zu heilen. Und das ist eine sehr, sehr große Kraft. Und ja, ich bin dir sehr, sehr dankbar. Und ich denke, du hast schon viel gewirkt und ich hoffe, dass du auch weiterhin noch so wertvolle Arbeit leisten wirst. Und ja, ich danke dir einfach, wünsche dir von Herzen ganz viel Kraft, Muße, innere Freude und auch Zuversicht für deinen Weg und diese bedingungslose, ja, Freude, die du an jedem Morgen erfährst, dass diese bleibt und dass auch wir diese lernen. Genau, liebe Melanie, danke, dass du heute hier zu Gast warst und ich hoffe, wir wiederholen das, weil ich glaube, es gibt noch so viel mehr, aber ich glaube, für einen ersten Einstieg war das so sehr, sehr wertvoll.